Quark-Text, Java jetzt allerdings nicht als Alternative zu .NET oder ähnlichem, sondern ein ganz anderes Problem. Java-Anwendungen werden überall, aber werden im Allgemeinen für Windows entwickelt. Warum eigentlich? Warum sollte es nicht auch unter Linux gehen? Das werden wir jetzt einiges hören, denke ich.
So. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Ich darf erst mal vorstellen, mein Name ist Böhm, Oliver Böhm. Ich habe mir zwei Notizen hier auf meinem Zettel ganz oben hingeschrieben. Das erste ist die Leute anschauen, weil das vergesse ich manchmal und dann rede ich immer so vor mich hin. Und das zweite ist Hochdeutsch reden. Ich hoffe, dass Sie mich verstehen. Die Schwaben von sich selber behaupten ja immer, wir kennen alles außer Hochdeutsch, also wir können alles außer Hochdeutsch, aber ich werde mich bemühen. Ich bin schon recht lang im Linux- bzw. im Unix-Umfeld tätig. Angefangen hat es vor über 10 Jahren, 85, bei Siemens, seinerzeit Xenix und C. Das waren so meine ersten Erfahrungen in dem Bereich. Und bin dann eigentlich über C++, dann über Linux und irgendwann mal 99 in den Java-Bereich gewechselt. Und es war gleichbedeutend mit Entwicklung unter Windows. Man hat zwar mit Java eine schöne plattformunabhängige Sprache, aber trotzdem waren die Entwicklungsumgebungen, die es damals zur Verfügung gab, und auch die Java-Entwicklung hauptsächlich von Windows dominiert. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu der Firma, von der ich stamme, oder wo ich beschäftigt bin. Man kann sie aus der E-Mail-Adresse schon erkennen, wie tut es ja. Wir machen hauptsächlich Software im Bankenbereich für die Volks- und Raiffeisenbanken, hauptsächlich im süddeutschen Raum, aber auch hier in Dresden haben wir eine Niederlassung. Und wir sind jetzt seit 2-3 Jahren dabei, zunehmend in Java zu entwickeln. Also Java ist bei uns inzwischen eine strategische Plattform. Leider noch nicht unter Linux. Aber vielleicht, ich habe noch Hoffnung. Gut. Was erwartet Sie in den nächsten 50 Minuten? Aber die Frage, warum überhaupt Java unter Linux? Dann wird man ganz kurz auf das JDK eingehen, dann auf die Entwicklung unter Linux. Enterprise aber werde ich weglassen, weil ich habe bei der Zugfahrt hierher gemerkt, dass es doch ziemlich viele Folien geworden sind. Aber dann testen und einen Ausblick auf die Zukunft. Darf ich vielleicht gerade mal fragen, wer in Java programmiert? Vielleicht gerade mal aufstehen, damit wir so. Die wollen Java? Ein bisschen Bewegung, schadet nichts. Stehen Sie ruhig auf, damit man mal sieht, damit ich sehe, wer in Java programmiert. Ja, ist es doch eine ganze Menge. Und wer halt stehen bleiben? Und wer davon unter Linux, die dürfen stehen bleiben, der Rest darf sich wieder setzen. Und der Rest darf sich die Gesichter merken, wenn sie irgendwelche Fragen haben zu Java oder Linux, die ich nicht, ich stehe natürlich noch für Fragen zur Verfügung, aber wenn hier gerade eine Schlange ist, können Sie auch an die anderen fragen. Gut, fangen wir an mit Java unter Linux. Gehen wir zurück ins letzte Jahrhundert, als ich angefangen habe mit Linux, das war so 99, 2000 rum, war die Welt unter Linux oder Java unter Linux davon geprägt, dass JDK 1.1 war aktuell. Es gab von Sun gab es nichts, aber es gab eine Portierung von Blackdown, also www.blackdown.org ist auch noch heute immer die erste Anlaufstelle unter Linux. Und es war mehr oder weniger von Sun geduldet, das Ganze. IDE war mehr oder weniger gleichbedeutend mit Emacs oder VI. Und es war doch ein gewisser Enthusiasmus gefordert, um unter Linux Java unter Linux machen zu können. Schaut man sich das heute an, so hat man, ist man aktuell bei JDK 1.4, wird von Sun offiziell unterstützt, hat lang gedauert, bis Sun sich dazu bekannt hat und ist eine strategische Plattform. Das heißt, wenn eine neue Version rauskommt, kommt sie auch nicht nur für Windows und Sun Solaris, sondern auch für Linux raus. IDE hat man inzwischen eine freie Auswahl und es ist gewisse Normalität eingekehrt. Man sieht auch, dass Java unter Linux Bedeutung gewonnen hat, wenn man einfach mal eine Suchmaschine, Google zum Beispiel, anwirft. Also wenn wir das Stichwort Linux oder Windows eingeben, haben sie rund 50 Millionen Treffer. Da ist noch nicht arg viel Unterschied. Aber wenn sie Java unter Linux eingeben, kriegen sie 22 Treffer und bei Windows unter Linux, Java unter Windows, kriegen sie bloß 140. Das heißt, die Bedeutung hat in dem Bereich zumindest, was Google betrifft, Linux als Plattform Windows schon überholt. Gut. Die erste Frage, die sich meistens stellt, soll ich überhaupt Java machen? Ich komme ja von C++ her und habe lange in C++ programmiert. Und was mir so schön an Java gefallen hat, ist, dass alles das, was in C++ Probleme bereitet, wie Zeiger, Makros, die Templates, gibt es in Java nicht. Das macht für mich der Garbage Collector zum Beispiel oder das Runtime Environment. Ich habe auch Runtime-Checks, um so die schlimmsten Fehler schon durch die virtuelle Maschine abzufangen und ein verbessertes Exception Handling. Also man kann, programmiert jemand in C++, du musst vielleicht die Gegenfrage stellen. Ja, C++ ist eine schöne Sprache, aber man kann sehr viel damit machen, aber die Gefahr bei C++ verheddert sich ziemlich leicht. Gut, also man hat bei Java aus den Erfahrungen von C++ gelernt. Trotzdem gibt es natürlich auch Gründe, nicht Java zu machen. Also das leidige Performance-Problem ist zwar inzwischen abgemildert, weil auch hier hat die Entwicklung Fortschritt Einzug gehalten, also die virtuelle Maschine ist schneller geworden, die Hardware ist schneller geworden. Aber kann immer noch ein Problem darstellen. Realtime-Anwendungen sind auch noch ein Problem, wobei es da Ansätze gibt. Wenn man Speicher und ein ausgabeintensiven Programme hat, hat man unter Java keine Möglichkeit, die irgendwie zu tunen. Das ist ein großes Problem und dafür ist Java weniger geeignet. Die letzte plattformspezifische Lösung hängt halt davon ab, was man, wenn man zum Beispiel im Embedded-Bereich hat, was man dort vorfindet. Ja, warum Linux? Ich glaube, das brauchen wir hier eigentlich auf der Veranstaltung nicht groß anbringen. Ja, also wahrscheinlich kommt jetzt demnächst auf jeden Windows-Rechner, der Bundesministerium für Gesundheit warnt, dieses Betriebssystem schadet Ihrer Gesundheit. Aber ich will eigentlich gar nicht auf die technische Seite hier ein, sondern mehr auf die psychologische Seite vielleicht. Wer von denen, wovor unter Java entwickeln, wo gestreckt haben, will unter Linux entwickeln? Wer entwickelt unter Java? Wer war das denn? Das waren so eine ganze Reihe. Und wer davon möchte Java unter Linux entwickeln? Das sind fast alle eigentlich. Gegenfrage, wer entwickelt unter Windows? Java unter Windows? Das sind ein paar wenige. Wer muss davon? Will sich keiner outen. Also das, was ich so antreffe, ist, dass meistens die Identifizierung mit dem Betriebssystem ist im Linux-Bereich sehr viel höher als im Windows-Bereich. Und das ist ein unheimliches Entwicklerpotenzial, weil zufriedene Entwickler sind in der Regel bessere Entwickler. Es gibt hier von Tom DeMarco ein sehr schönes Buch PeopleWare, wo er gerade solche Faktoren auch beleuchtet. Gut. Natürlich gibt es auch Gründe, die gegen Linux sprechen. Das eine ist, die guten, die fehlende Hardware-Unterstützung, also die neueste Hardware gibt es halt nur. Die neuesten Treiber werden halt zuerst für Windows entwickelt. Auch Software kann ein Problem sein, wenn man keine Linux, wenn man seine Lieblingsanwendung nicht unter Linux läuft. Oftmals ist es auch so, wenn man es einführen will, dass die Entwickler oder die Anwender erst geschult werden müssen. Ich meine, die heutige Jugend, die wächst alle mit Ctrl-Alt-Delete und Alt-Tab auf. Und so sieht es, ist das Windows-Umfeld, normal. Und wenn sie dann auf ein anderes Linux als Betriebssystem, ist das erstmal eine Umgewöhnung für viele. Größere Probleme sind in den beiden unteren Punkten der fehlende Mut seitens der Entscheidungsträger. Ich komme ja aus dem Bankbereich und da war das Linux auf dem Desktop auch ein Thema. Aber das Problem an der Stelle ist, wenn irgendwas schief geht, als Manager müssen sie sich gefallen lassen, dass sie dann unangenehme Fragen gestellt werden. Bei Windows weiß man, dass man in guter Gesellschaft dabei ist, wenn was schief läuft. Oftmals fällt es auch einfach an Visionen. Was bedeutet es, auf Linux zu setzen? Was bedeutet es, auf Windows zu setzen? Und hier fällt auch wieder der Mut. Und dann letztes sind teilweise politische Gründe, dass man sich mit Microsoft vielleicht nicht verscherzen will. Gut, jetzt kommen wir aber ein bisschen ins Eingemachte. Virtuelle Maschine, welche gibt es hier? So, die Feld-, Wald- und Wiesen-Virtual-Maschine ist sicherlich die von Sun. Die wird auch immer gern als Referenz hergenommen, wenn irgendwo was schief geht, wenn sie ein kommerzielles Produkt im Einsatz haben und es tut was nicht. Das Erste, was sie gefragt werden, welche virtuellen Maschinen haben sie? Und wenn sie dann sagen können, von Sun haben sie schon mal einen Pluspunkt, dann kann sie sich nicht rausreden und sagen, dann nennen sie die mal. Es gibt aber noch andere, nämlich die von Blackdown, die gibt es nach wie vor. Und die Sun basiert auf der Blackdown-Portierung. Und daneben gibt es von IBM das JDK 1.4, das sich dadurch auszeichnet, dass es recht schnell ist. Ich habe hier mal die verschiedenen JDKs auch mal gegeneinander laufen lassen als Nullpunkt, als Bezugspunkt dient. Deswegen hat man der Benchmark so gut gefallen. Windows 95 auf dem P133. Da war der Bezugspunkt 100 Punkte, da war nämlich genau das, was ich gehabt habe. Und da sieht man die Entwicklung von den einzelnen Virtual Machines, ist von Version zu Version ist die schneller geworden und bis zum Faktor 100 kann man fast sagen. Also hier nochmal die reinen, nackten Zahlen. Der Embedded Koffeinmark ist ohne Grafik und das hier ist mit Grafik reingerechnet. Man sieht auch, bei der Grafik hat Linux nur ein bisschen eine Schwäche, vermutlich daran, dass es auf X basiert und hier sich erst durch die verschiedenen Schichten durchquälen muss. Sie haben ja vorhin einen Vortrag über, wahrscheinlich nicht alle, über, was war es hier drin? Fresco, genau. Gut, das kostet halt ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite muss man bei so Benchmarks immer aufpassen. Man sagt nicht umsonst, wer misst, oder in der Computerindustrie, there are three kinds of lies, lies, gem lies and benchmarks. Aber es gibt zumindest mal so einen Trend an. Gut, ich denke, das überspringen wir hier einfach. Hat jemand, der unter Linux arbeitet, schon mal solche Fehlermeldungen gesehen bekommen? Ja, das liegt einfach daran, dass der Zeichensatz fehlt. Einfach dann austauschen gegen einen anderen Zeichensatz. Es gibt eine Font.Properties-Datei, wo man dann einfach einen anderen Font austauschen kann. Hier nochmal so kurz, deswegen habe ich das hier auch nochmal aufgezeichnet, wie das funktioniert. JDK bringt seine eigenen Fonts mit, greift aber auch Fonts von X-Windows zurück. Einmal auf die TrueType, wenn es sie jetzt gibt als skalierbare Fonts. Und wenn sie halt da nicht vorhanden ist, der Font ist meistens der Simple Font, gegen anderen einfach Font.Properties anpassen. Threads, ja, Threads sind auch so ein beliebtes Thema und eine Fehlerquelle. Mal gucken, wo ich bin. Es gibt einmal die Green Threads und die Native Threads. Green Threads ist die Default-Implementierung, so wie sie vom JDK mit ausgeliefert wird. Und dann gibt es eine Abbildung auf die Native Threads, also auf die Threads vom Betriebssystem, die über Java-Native oder über die Umgebungsvariable Threads Flag gesteuert werden. Das Problem dabei ist, es sind viele Dinge im Thread-Modell nicht spezifiziert. Dadurch kann es vorkommen, dass auf der einen Seite mit den Green Threads funktioniert, mit Native funktioniert es nicht. In einem Fall verhungert vielleicht irgendein Thread oder kommt nie zum Zug. Kann auch sein, dass im einen Fall unter Windows läuft es und unter Linux läuft es nicht. Das liegt meistens daran, dass irgendwo bei Threads, dass man dort oder dort der Entwickler irgendwo nicht sauber programmiert hat. Gut, hier nochmal die Umgebungsvariablen, die wir überspringen. Debugging läuft unter Java über die JDBA, über Java Platform Debugging Architecture ab, die im Wesentlichen aus vier Teilen oder drei Teilen aufgebaut ist. Einmal das, die Schnittstelle zur VM, das ist JDMDI. Und dann hier das Protokoll. Und auf der Gegenseite kann man über den JDI darauf zugreifen. Hat den Vorteil, dass es auch über das Netzwerk funktioniert. Also Sie können von einer anderen Maschine ein Programm debuggen, das auf dem Embedded-Bereich zum Beispiel läuft, sofern die JDBA-Architektur dort vorhanden ist. Gut. Jetzt steigen wir mal in die Entwicklung ein. Anfangen möchte ich, als Entwickler fängt man meistens hier gleich an, aber eigentlich üblicherweise fängt man oben bei der Erfassung der Requirements an und geht dann so über die Analyse, dass man guckt, was will man überhaupt machen, Design, Implementierung und Testen. Und das wollen wir jetzt anschauen. Vorher aber noch die Unterbau-Versionierung. Was gibt es dort unter Linux? CVS ist recht weit verbreitet, vor allem im Open-Source-Bereich. Basiert intern auf RCS, gibt es schon seit vielen Jahren und ist entsprechend auch ausgereift. Das ist vorwiegend kommandoorientiert, es gibt auch, aber auch grafische Frontends dazu. Auf der anderen Seite, im kommerziellen Bereich, gibt es ClearCase, PVCS gibt es jetzt auch für Linux, Perforce, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, weil CVS hat ein bisschen ein Problem, wenn es um Versionierung von Verzeichnissen geht. Also das CVS kann man sehr gut einzelne Dateien versionieren, aber wenn Sie ein Verzeichnis umbenennen wollen oder eine Datei umbenennen wollen, läuft es daraus hinauf, löschen und neu anlegen. Und damit haben Sie die ganze Historie dann weg. Binärdateien sind ein Sonderfall, genau, es ist eigentlich für Text ausgelegt und Firewall-Problematik. Wenn Sie im Open-Source-Bereich zum Beispiel arbeiten und jetzt einen neuesten Stand runterholen wollen über CVS, ist spätestens an der Firewall dicht, weil der Port in den seltenen Fällen freigeschaltet ist. Deswegen gibt es jetzt, oder ist jetzt ein recht interessantes Open-Source-Projekt im Gange, das nennt sich Subversion, war in der letzten IX oder CT, glaube ich, ein Bericht drüber drin. Ist zwar noch Alpha, aber die Entwicklung von Subversion selber findet bereits unter Subversion statt. Das heißt, sie haben doch ziemliches Vertrauen in das, was sie bis dorthin gemacht haben. Und mit Subversion wird es auch möglich sein, dann Verzeichnisse zu versionieren, über HTTP dann die Kommunikation zu machen, um das Firewall-Problematik zu umgehen und wird weitgehend sich an CVS orientieren, was die Kommandoschnittstelle angeht. Gut, jetzt haben wir die Unterbau-Versionierung. Jetzt können wir anfangen mit der Analyse, Requirement-Erfassung. Habe ich lang gesucht und nichts gefunden. Das Einzige, was ich hier gefunden habe, war DORS. Und da steht so schön dran, for most popular Unix platforms. Das muss ich erstmal übersetzen, was heißt das? Das heißt kein Linux. Weil das lässt sich ein Hersteller nicht nehmen, dass er den Linux explizit hinschreibt. Also war es damit nichts. Aber das Requirements Tool Nummer 1 ist sowieso Word. Also wenn Sie irgendwo in der Softwareentwicklung tätig sind und ihr Pflichtenheft kriegen, ist das meistens in Word geschrieben. Und hier gibt es als Alternative OpenOffice. Das kann, klappt erstaunlich gut, wenn Sie ein Word-Dokument bekommen, können Sie damit lesen, aber Sie können natürlich auch gleich mit OpenOffice Dokumente schreiben. Und der Stressfaktor ist nicht ganz so hoch wie mit Word. So, das sind so meine Erfahrungen. Gut, Sie haben auch Sie können auch wahlweise als Word-Dokument oder als XML-Dokument ablegen. Ich meine, Anforderungen ist sowieso so eine Sache. Das ist gar nicht so einfach, das Thema. Wenn Sie heimkommen und Ihr Lebensabschnittsgefährte sagt, der Mülleimer ist voll, das ist jetzt erstmal eine Aussage, aber in Wirklichkeit steckt eine Anforderung dahinter, nämlich welche? Sie wissen es alle. Und das ist auch die Kunst bei Requirement erfassen, so die impliziten Anforderungen, vor allem als Außenstehender rauszubekommen. Gut, nachdem wir jetzt die Anforderungen erfasst haben, können wir hergehen und mit Analyse beginnen, was wir machen wollen, unsere Fachklassen suchen und dann noch Design übergeben gehen. Und da gibt es einige Alternativen. Eine ist ArgoUML. Das ist frei verfügbar, Open Source. Es gibt es auch als kommerzielle Variante von Poseidon. Ich glaube www.poseidon.de, bin mir so ganz sicher, basiert auf ArgoUML. Ist zwar noch in Entwicklung, aber hat eigentlich alles, was man braucht. Ein Diagramm, was die UML bietet und auch sonst. Ja, das möchte ich überspringen. Fujaba ist ein recht interessantes Tool, aber ich habe so das Gefühl, das ist so mehr diplomarbeitsgetrieben. Und je nachdem, wenn wieder eine Diplomarbeit vergeben wurde, die jemand macht, findet hier Weiterentwicklung statt. Hat ein sehr gutes Reverse Engineering. Fujaba macht zum Beispiel auch die Methoden, Reverse Engineering von Methoden und stellt es als Aktivitätsdiagramm dar. Habe ich noch bei keinem anderen Tool gesehen. KUML ist leider, habe nichts mehr davon gehört. Das letzte Ankündigung vor 2 Jahren war, dass sie gerade im Redesign sind und ich habe so das Gefühl, da hat sich jetzt nichts mehr geändert. Schade eigentlich, weil es war recht interessant und sehr, vor allem von der Bedienung her, recht flott. Das ArgoUML von vor, das ist ein Java-Tool. Dementsprechend ist es ein bisschen träge, wie halt so Java-Tools meistens leider sind. Gut, aber es macht nichts. Nachbesserung ist in Sicht. Es gibt jetzt, habe ich gesehen, Umbrello, was wohl mit KDE 3.2 jetzt Anklang gefunden hat. Und das sieht nicht schlecht aus. Vor allem, weil es auch Code-Generatoren für Java und andere Sprachen mitbringt, PHP zum Beispiel. Und im XML-Format. XML ist die Standardschnittstelle für UML-Diagramme. Wobei, da muss man auch aufpassen, habe ich jetzt auch kennengelernt. XML gibt es auch verschiedene Dialekte, wie Schwäbisch, Sächsisch und so weiter. Das heißt, die verstehen sich dann auch unter Umständen nicht. Gut. Kommerzielle Tools gibt es auch. Hier möchte ich im Wesentlichen eins vorstellen. Das ist TogetherJ. Ist mein persönlicher Favorit, weil es die Modellinformation direkt aus dem Code rausholt. Das Problem, wenn man anfängt mit Modellierung am Anfang, macht man alles schön und gut, tut Code draus generieren und dann kommen irgendwann unvermeidlich die Änderungen. Und anfangs tut man die Änderung noch nachpflegen und irgendwann tritt aber der Fall ein, man hat seinen Code und man hat sein Modell und beides stimmt irgendwie nicht miteinander überein. Und durch das, dass der Code das Modell ist, hat man immer das richtige Modell. Ist aber leider schweineteuer. Hier mal ein Screenshot noch von der 4er Version. Hat sich vom Aussehen nicht viel geändert. Und die Stärken von dem Tool sind wirklich, dass der Code zugleich die Modellinformationen, dass er sich da rausholt. Und ich habe es eine Zeit lang mal, als ich noch eine Version, eine Lizenz hatte, hergenommen, um mich in fremden Code einzuarbeiten, weil das Reverse Engineering ist genial einfach. Ich kann dem Tool ein Jar-File, ein fertiges Jar-File anbieten und er zeigt mir die Modellinformationen. Gut. Modellierung ist ja meistens nicht immer so das Lieblingskind von der Entwickler. Jetzt wird es interessant, jetzt können wir uns eingemacht in IDE, da gibt es mehrere zur Auswahl. Die letzten beiden möchte ich weglassen. Ich glaube nicht, dass hier jemand Wert, oder legt jemand Wert auf die IaaS? Glück gehabt. Gut. Fangen wir an mit JBuilder. JBuilder ist eine pure Java-Anwendung, das heißt, es läuft auch unter Linux und läuft erstaunlich flott für das, dass es eine Java-Anwendung ist. Es hat eine recht gute Unterstützung, wenn man GUIs erstellen will. Man kann wahlweise grafisch seine Buttons und so machen und aber auch direkt im Source Code. UML-Browsing, ja. Da kann man gerade mal einen Screenshot anschauen, wie das aussieht. Das heißt, er kann mir meinen Code auch als Modell darstellen. Wahlweise als Java-Code oder als Modell. Leider kann ich ja den Code nicht modellieren. Aber nachdem Borland jetzt Together aufgekauft hat, darf man gespannt sein, was hier jetzt noch zu erwarten sein wird. Aber man kann immerhin schon navigieren. Und ich habe meine ersten Anfangsschritte, nachdem ich den Emacs verlassen habe, habe ich mit dem JBuilder gemacht und war ich sehr zufrieden damit. Mein jetziger Favorit ist der hier, Eclipse. Das ist Nachfolger von Visual Age, also von IBM. Es gab auch mal eine Visual Age Version von Linux. Eclipse bringt ist zwar eine Java-Anwendung, bringt aber ein eigenes Look and Feel mit, weil es direkt auf den Widgets von X-Windows aufsetzt. Also direkt auf das, was das Betriebssystem liefert und nur eine sehr dünne Schicht drüber hat, im Gegensatz zu Java, zu Swing, wo ja alles Mögliche selber macht, ehe es dann wirklich aufs Ziel geht. Was auch recht gut ist, es bringt ein inkrementeller Compiler mit, liegt mal hinter Zeit, eine Weile. Und es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also ich habe eine Weile braucht, um reinzukommen. Aber ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat gesagt, also für das Tool gibt er jetzt sein Emacs auf und habe es mir ein zweites Mal anguckt, weil das will was heißen, der war überzeugter Emacs-Fan. Ich würde sagen, schauen wir uns das doch einfach mal an, dass wir nicht bloß Folien, sondern auch praktisch das Ganze. Ja, so sieht Eclipse aus. Also ist mein persönlicher Favorit. Bringt eine recht gute TVS-Anbindung mit. Also ich kann hier, ich habe das Problem, dass ich hier keinen Bildschirm habe. Ich kann wahlweise hier was sehen, dann sehen Sie nichts. Oder Sie sehen was und ich sehe nichts. Ich kann also hier sagen, okay, ich möchte mal gucken, wie ist denn der Unterschied zur Vorgängerversion? Nehmen wir mal irgendeine. Nehmen wir mal gerade die hier. Zu der Version 1.8. Die aktuelle Version ist 1.11. Gucken wir uns mal an, was ist der Unterschied zu 1.8. Und ich sehe hier direkt die Unterschiede und kann gucken, größer, was hier jetzt überall verändert wurde. Ich habe sogar so eine Struktur, ja, Strukturcompare, kann gucken, aha, hier hat sich was geändert, an der Funktion hat sich was geändert. Das ist echt genial, das Tool. Oder was? Machen wir das wieder zu. was auch recht gut ist. Gut, ich habe hier auf der linken Seite habe ich meinen Explorer, wo ich sehe, welche meine einzelnen Java-Files. Auf der linken Seite, gut, es spielen andere Ideen auch, dann meine einzelnen Methoden. Aber was auch recht gut ist, ich kann hingehen und sagen, okay, die Funktion, ist doch nicht blöd, die soll nicht No-Hit, sondern, er zeigt mir auch die Dings an, die Java-Doc. Also wenn ich zu irgendeiner Funktion, gut, hier ist jetzt blöd, weil es direkt drüber steht, aber wenn das jetzt die Funktion irgendwo anders aufgerufen würde, könnte ich hier dann sehen, wie die Java-Doc ist. Aber das wollte ich jetzt gar nicht, ich wollte mal die Methode einfach umbenennen. Also ein Factoring durchführen. Das ist auch immer so eine Sache, wenn man eine Methode umbenennt, wenn man das alles von Hand machen muss, ist man froh. Wir machen vielleicht mal isHit einfach. Wenn man hier sieht, oder wenn das ein Tool für einen übernehmen kann, hier sieht man jetzt, okay, es ist einmal die Methode hier betroffen, okay, das war genau die. Und hier, das wird wahrscheinlich der Aufruf sein. Ich sage, okay, das ist es. Kann hier sagen, okay. Und das war's auch schon. Mehr muss ich nicht machen. Es wird im Hintergrund automatisch kompiliert. Das ist der inkrementelle Compiler, der auf der Folie stand. Immer wenn ich was abspeichere. Also, immer machen wir mal einen Fehler mal. Immer wenn ich was abspeichere, Ctrl-S, wird sofort im Hintergrund kompiliert. Gut, hier sehe ich jetzt, hier habe ich einen Fehler, wahrscheinlich einen Folgefehler davon. Der müsste auch hier unten auftauchen, genau. Machen wir wieder aus. Gut. Und vor allem das Tool lebt. Es gibt, es hat ein Plugin-Konzept, dass man Erweiterungen einbinden kann. Es gibt eine Reihe von Plugins, auch für Modellierung zum Beispiel, um alles in der Oberfläche zu machen. Gut. Wo waren wir jetzt? Hier waren wir. Emacs. Pforte. Ja, gut. Wenn schon Pforte kommt, dann. Pforte, das ist jetzt meine Einschätzung, beziehungsweise NetBeans ist inzwischen von Eclipse überholt worden, was die Bekanntheit angeht. Pforte, NetBeans war früher da. NetBeans ist die Open Source Variante und Pforte, beziehungsweise jetzt heißt es glaube ich Sun One Studio, ist die kommerzielle Variante von Sun dazu. Es hat ein ähnliches Konzept wie Eclipse, also hier kann man die Funktionalität über Plugins erweitern, aber es ist ein bisschen langsam von der Bedienung her, also hier braucht man schon wirklich einen gut ausgestatteten Rechner, während Eclipse läuft auch auf dem älteren Rechner noch einigermaßen flott. Emacs, ja. Auch Emacs ist natürlich eine Idee, auch heute noch. Auch wenn es von manchen als Religion angesehen wird. Emacs ist es so, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Dazwischen gibt es wenig Abstufen oder gar keine Abstufung. Aber er hat alles, was man für eine Idee braucht. Also. Dass man auch den halt. Ah, das ist übrigens Algo UML. Machen wir mal zu. Also, ich mache lieber X Emacs. So. Er hat nämlich eine Speedbar. Habe ich auch lange gebraucht, um das zu finden. Also es gilt natürlich nicht nur für Java, auch für andere Sachen. Aber je länger man sich mit Emacs beschäftigt, desto mehr so Schmankerl findet man. Und hier kann ich jetzt hergehen und kann mich jetzt navigieren in Source-File rein, in mein Armada-Package, in mein, was hat man vorhin, Kit, ist egal, ich gehe ins Board rein. Und dann lädt er mir automatisch dann die Java-File, macht Syntax-Highlightung, so wie man es eigentlich erwartet. Und ich kann aber auch hier navigieren. Ich kann sagen, okay, welche Methoden habe ich hier? Hier war meine isHit-Methode von vorher. Also man kann auch mit dem Emacs recht effektiv arbeiten. Und Emacs ist vor allem, wenn man ältere Rechner hat, wird man mit JBuilder und Fortinet glücklich, Eclipse vielleicht. Da kann Emacs manchmal die letzte Rettung bedeuten. Und so habe ich auch angefangen auf dem P133 und es ging echt gut. Gut. So, Emacs, das hat man auch gesehen. Bildprozess. Wie lange habe ich eigentlich? Wie lange darf ich überziehen? Gut. Ja, Bildprozess findet im Java-Bereich vorwiegend unter AND statt. Also was Make für C und C++ ist AND für Java. Ja, hier habe ich mal so einige Highlights aufgeschrieben. Großer Vorteil von AND ist, es läuft überall gleich ab. Sei es jetzt Windows, sei es Linux, sei es der Macintosh oder andere Plattformen. Ein Bild mit AND läuft auf allen Plattformen gleich. Das ist beim Make ein bisschen schwieriger, das hinzukriegen. So, das hatte ich gesagt, das überspringen wir einfach. Und dann gehen wir mal gleich zum Testen. Also jetzt haben wir, was haben wir jetzt gehabt? Analyse, Design, Implementierung, Testen fehlt noch. So, hier müssen wir springen. Ja. Standard Test-Tool ist meistens der Debugger. Aber der ist nicht immer hilfreich. Weil Problem beim Debugger ist, dass man manchmal in der verloren ist, bis man die Stelle hinkommt, wo man eigentlich debuggen wollte. Und zum anderen, dass das Verhalten im Debugger manchmal anders ist. Deswegen gibt es als Alternative Log4j fürs Logging. Das ist ein recht gutes Framework, wenn man Logging unter Java machen will. Oder als Vorbeugemaßnahme die Asserts, die jetzt endlich mit 1.4 reingekommen sind. Wer kennt Asserts? Ja, sind doch ein paar. Der Rest sollte sich unbedingt mal angucken. Wer mit C programmiert, auf jeden Fall. Wer mit Java programmiert, es kann sich auch lohnen. Oder Design by Contract. Gut, aber dann möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, sondern JUnit. Das ist ein recht nettes Test-Framework und seine Testfälle, die man leider nach wie vor von Hand schreiben muss. Also das nimmt das Tool leider nicht ab. Aber es bietet mir ein schönes Framework drumherum. Das kann ich mal vorführen. Emacs machen wir weg. Gut, ich habe hier, das kann man auch zoomen machen. Mal gucken, mein Test, da ist mein Test-Framework, wo ich jetzt zum Beispiel hier einen kleinen Test geschrieben habe. Also es sieht so aus, dass mir einfach von Testcase ableitet in Java und dann kann man seine Tests schreiben. Und hier habe ich mal so einen Test, der eigentlich immer gut geht. Das sollen wir jetzt mal ändern. Das heißt, wenn man hier drauf kommt, dann läuft er auf dem False und müsste die Bedingung hier verletzt sein. Da haben wir. Man kann JUnit alleine laufen lassen oder Eclipse wieder bietet ein recht gute Plugin dafür an. Also es wird bereits mit Eclipse ausgeliefert, was nicht weiter verwunderlich ist, weil Erich Gamma hat das Framework JUnit entwickelt und Erich Gamma hat auch bei Eclipse federführend mitgewirkt. Erich Gammer, für diejenigen, wo der Name nichts sagt, ist einer der Mitautoren von Design Patterns, Entwurfsmuster auf Deutsch. Wenn Sie den mal auf einer Vortrag hören, gehen Sie rein, das lohnt sich, den zu hören. Gut, also jetzt haben wir hier einen Fehler. Ich sehe jetzt hier auch in meiner Testhierarchie genau in der Methode Test Dummy oder hier unten. Doppelklick bin ich an der Stelle. Korrigieren wir es wieder. Lassen wir es wieder laufen. Und jetzt müsste der Balken oben grün sein. Wir haben meine 8 Testfälle durchgelaufen. Und grün heißt für den Entwickler, dass er heute Feierabend machen kann. Gut. Ich bin jetzt hier aber nicht als Rolle als Entwickler, sondern als Vortragender, also ich muss weitermachen, Sie müssen weiter zuhören. Gut, aber es nähert sich dem Ende. Wie lange habe ich denn noch? Also, 2 Minuten. Also ein ganz kurz oder im Schnelldurchgang. Warum ist Java so langsam? Gibt es verschiedene Gründe. Wenn Sie jetzt hergehen und anfangen zu optimieren, beachten Sie bitte diese beiden Regeln. Regel 1, don't do it. Und jetzt kommt die Expertenregel, don't do it yet. Weil meistens ist das Anfang vom Ende. Aber wenn man sich drüber wegsetzt, es gibt einige so Kniffe. Meistens sind so Performance-Sachen der Anfang vom Ende, hatte ich gesagt, weil man dann anfängt, seinen schönen Code, den man schön sauber programmiert hat, schönen Schichtenarchitektur dann zu verletzen und hier ein bisschen zu drehen, dazu ein bisschen zu drehen. Und es führt dann meistens dazu, dass man nachher nicht lesen kann und dann für jede Änderung dann eine Herausforderung darstellt. Es gibt aber ganz einfache Kniffe, die man, ohne dass man an der Implementierung, was ändern muss, schon recht weit kommt. Die ersten beiden sind leider nicht immer möglich. Also das erste ist leider nicht immer möglich. Da kommt dann irgendwann ein Controller und sagt, das kostet aber so und so. Da könnt ihr dagegen halten und auch dagegen rechnen, was das an Entwicklerkapazität kostet. Da gibt es ein paar andere Tricks, wie einfach die Heap Size vergrößern. Standard Heap Size ist 8 MB und dann geht irgendwann mal der Speicher aus und die Virtual Machine muss einen neuen Speicher holen, so lange bis es genug ist. Ja, Caching Object Pools. Also das ist ja schon ein recht gutes Buch vom Greg Lehrmann, wo so einteilt in was viel bringt, was nicht so viel bringt, was kaum was bringt. Und man soll das wirklich erst dann machen, wenn es wirklich zum Problem wird, die Performance. Dann ein paar Sachen zu Installationshilfen. Ist jemand zufällig bei der Feuerwehr? Es gibt wohl so Anleitung, dass man, wenn man einen Schlauch verlegt über eine Straße, muss man so Überfahrhilfen drüber machen. Das ist irgendwo im Schwäbisch entstanden. Hoffen wir, dass kein Zug kommt. Gut. Es gibt einmal das Java-Installationskit von IBM, mit dem Sie Ihre Sache zum Kunden bringen können. Ist frei verfügbar und erweiterbar, aber ich habe so das Gefühl, es wird nicht so richtig weiterentwickelt, also stehen geblieben. InstallShield ist eine kommerzielle Lösung, hat einen recht guten Funktionsumfang. Aber wenn Sie das Ding kaufen, kaufen Sie kleine Schulung mit ein. Ohne Schulung ist das Ding... gibt es doch einige Rätsel auf, weil die Dokumentation an vielen Stellen doch da aufhört, wo es interessant wird. Linux-Bereich klar, RPM. Und im Java-Bereich gibt es Java Webstart, was jetzt mit JDK 1.4 automatisch mit dabei ist. Und das ist eigentlich genial, das Webstart. Sie machen einen Link zu Ihrer Anwendung hin und können dann die Anwendung, sofern Webstart auf dem Rechner drauf ist, über den Link starten. Und beim nächsten Mal, wenn Sie starten wollen, wird es dann aus dem lokalen Cache rausgestartet. Es sei denn, es hat sich in der Zwischenzeit was geändert. Das heißt, Sie haben die ganze Update-Problematik los, sondern brauchen bloß den Link zur Verfügung stellen und brauchen sich nicht darum kümmern, wie Ihre Anwendung zum Kunden kommt. die kommt automatisch zum Kunden. ArgoML ist zum Beispiel so ein Tool, das Webstarttechnik verwendet. Gut, kommen wir jetzt wirklich zum Ende. So ein Blick in die nähere Zukunft. Was wird Java bringen? Was wird uns Linux bringen? Es ist immer schwierig, das so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Aber was auf jeden Fall kommen wird mit 1.5 sind die Generics. Also werden C++ arbeiten, die Templates lassen grüßen. Was jetzt schon erkennbar ist, dass man es gemeinsame Schnittstellen gibt, dass man vor allem Standard versucht, es unter eine gemeinsame Schnittstelle zusammenzufassen. Also XML zum Beispiel gibt es einige Schnittstellen und man kann sich dann die Implementierung aussuchen, die man sich A entweder leisten kann oder B, die vielleicht frei verfügbar ist. Java wird auch verstärkt Einzug in den Embedded-Bereich Einzug halten. Also man sieht schon im Handymarkt die ersten Handys mit Java-Unterstützung, mit Java-Virtual Machines gibt es. Und letztes Jahr auf der Java Forum Stuttgart war das ein großes Thema, Java im Embedded, und das wird sicherlich nur verstärkt kommen. Es wird sicherlich auch Konkurrenz durch .NET. Also Microsoft hat ja mit C-Sharp einen Java-Klon, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Antwort zu Java ja, ins Rennen geschickt, weil man muss sehen, Microsoft hat ganz klar für Java, weil Java, wenn es wirklich plattformunabhängig ist, auch die Entwicklungsumgebung, und wo ich entwickle, zweitrangig. Und deswegen hat jetzt Microsoft mit C-Sharp die Alternative ins Rennen geschickt. Auf der anderen Seite im Linux-Bereich, Linux hat sich eigentlich im Server etabliert, kann man heute sagen, ist auch bei der Fiducia im Bankenbereich auf dem Server wird zunehmend Linux eingesetzt. Weniger leider noch auf dem Desktop. Es gibt die Aussage von einigen Java-Zeitschriften, die 2003 als das Jahr des Linux-Desktops sehen. Wäre schön, aber das kann man erst am Ende vom Jahr sehen, ob's so sein wird. Aber auch Linux wird verstärkt Einzug in den Embedded-Bereich erhalten. Das passt natürlich dann sehr gut mit Java zusammen. Gut. Ja. Erfahrungswerte, Entwicklung unter Linux. Es gibt leider, oder Gott sei Dank, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht, kein Mohun unter Linux. Wobei, wenn man sagen lassen, mit Wein funktioniert. Aber es ist doch so, dass man geringes kommerzielles Softwareangebot hat. Vor allem gerade im Spielebereich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich als Entwickler bin froh drüber, weil so bei so einem kleinen Spiel zwischendurch bleibt es dann meistens nicht, sondern es wird dann doch länger. Aber ja, für mich Lotus Notes, also im Bankenbereich ist, oder wir haben Lotus Notes im Einsatz. Und das ist nur einer der Gründe, wieso ich Windows auf dem Rechner habe. Und was auch, wenn man unter Linux arbeitet, auch heute noch, es läuft nicht so rund. Man muss Handarbeit anlegen und ist mehr Hintergrundwissen gefragt, bis man dann was zum Laufen bringt. Dafür läuft die Entwicklung eigentlich relativ stabil. Vor allem unter Last, das ist unter... Gut, ich muss dazu sagen, ich arbeite noch unter NT und da ist manchmal ein Problem, wenn Windows NT unter Last kommt. Ich habe eine effektivere Oberfläche, ich habe einmal eine Kommandozeile, das ist das, was mir am meisten fehlt im Windows-Bereich. Ich habe zwar so eine DOS-Box, aber so Copy and Paste mit der DOS-Box ist... Also es hat keine wirkliche Kommandozeile, im Gegensatz zu Linux. Und ich habe, auch wenn jetzt andere vielleicht anders sehen, eine bessere Oberfläche, eine grafische Oberfläche. Ich kann meinen Desktop mir einteilen. Ich habe hier zum Beispiel 4 virtuelle Desktops, wo ich ein bisschen Übersicht schaffen kann. Und das war Sunfish 99 übrigens. Gehen wir hier zurück. Wo waren wir denn? Also, weit waren wir mit. Ich habe Dreck und Drop funktioniert. Versuchen Sie mal unter Windows. Ich hatte mal erhebliche Probleme, ein PostScript-Dokument unter Windows auszudrucken. Ich habe das PostScript-Dokument gehabt. Ich habe einen PostScript-Drucker gehabt. Ich habe es nicht rüber gekriegt. Drag und Drop funktioniert an der Stelle nicht unter Windows. Ich habe das gleiche unter KDE ausprobiert, Drucker rübergeschoben, es kam raus. Gut. Was habe ich noch? Halt. Pipes und Filters ist auch eine der Stärken von Linux. Ich habe viele kleine Tools, die ich ineinander schalten kann. Und insgesamt ist Linux transparenter. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich mich damit mehr beschäftigen muss. Ich weiß, was ich mache und ich weiß, was das System macht. Das ist bei Windows nicht immer der Fall, weil da sehr viel von der Oberfläche abgenommen wird. Und wenn es funktioniert, ist es gut, aber leider habe ich jetzt schon, also ganz schnell. Ja, wichtige Termine, 3. Juli, Java Forum Stuttgart. Links, Java unter Linux, einer von den 220 Links ist www.2xp J4L. Von Nathan Meyers gibt es noch einen recht guten, gibt es auch ein Buch. Apropos Buch, da komme ich gerade zu, ein bisschen Werbung machen. Es gibt zwei Bücher im Java-Bereich für Linux. Das ist einmal der Nathan Meyers und einmal ist das dieses Buch hier von mir, kann ich nur empfehlen. Ist das beste Java-Buch, das ich bis jetzt geschrieben habe. Okay, und damit stehe ich. Das ist übrigens einer der prämierten Sprüche, die auf Linux.de zu finden ist. Ich meine, der Spruch, der letztendlich prämiert worden ist, Open Sources, Open Mind und Open Future, glaube ich, war das letzte. Und damit wäre ich am Ende. So. Danke.
Danke für den Vortrag. Für ein oder zwei Fragen haben wir jetzt noch Zeit. Gibt es jetzt? Ansonsten denke ich, kann man sie auch noch.
Ja, kann man mich nach der. Oder ich hoffe, Sie haben sich die Leute gemerkt, wo ganz am Anfang aufgestanden sind. Okay, danke.